Vitamin E, über Telematik und Telemedizin.
Es gibt schon viele Gleichheiten, wie Dokumente abgelegt werden, welche das sind. Die Daten der Fallakte werden konkret für einen Behandlungsfall vorgehalten und werden danach auch gelöscht.
Beim virtuellen Krankenhaus Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die elektronische Fallakte benutzt wird für Telekonsile.
Sicherlich ist ja erstmal viel Zeit verloren gegangen in der Definition und Umsetzung der elektronischen Patientenakte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vitamin E mit der ZTG. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Elektronische Akten im Gesundheitswesen, was bringen sie uns? Mehr dazu hört ihr jetzt. Heute widmen wir uns dem Thema elektronische Akten im Gesundheitswesen. Viele werden die elektronische Patientenakte, kurz EPA, kennen, vielleicht auch schon selbst nutzen. Ich spreche heute mit dem Verein Elektronische Fallakte und zwar mit den beiden Vorsitzenden Burkhard Fischer und Dr. Stefan Wolf. Dem Verein gehören Kliniken, Krankenhäuser, Ärztenetze, Verbände an, all diejenigen, die mit der elektronischen Fallakte, auch kurz EFA genannt, arbeiten. Das Ziel? Daten zu einem medizinischen Fall einrichtungs- und sektorenübergreifend auszutauschen und das eben über diese EFA. Erstmal hallo.
Hallo Frau Schlesinger.
Hallo Frau Schlesinger, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Mein vorläufiger Arbeitstitel für diese Folge lautet EFA versus EPA, elektronische Fallakte gegenüber elektronischer Patientenakte. Ich würde mich ganz gerne an diesen beiden Begriffen entlanghangeln, um zu verdeutlichen, was uns elektronische Akten generell bieten, bevor wir gleich genauer auf die EFA auch noch eingehen. Erstmal ganz allgemein gefragt, warum brauchen wir elektronisch geführte Akten? Was ist der große Vorteil, Herr Fischer?
Elektronische Akten bieten die Möglichkeit, Behandlungsdokumentation über eine Patientin, einen Patienten, unabhängig von, mit diesem plakativ gesprochen, Raum und Zeit zu nutzen. Das heißt also, ich kann sie jederzeit von unterschiedlichen Bereichen zugreifen. Und das ermöglicht mir halt, anders als eine Papierakte, die immer nur ein Behandler in der Hand haben kann, dann eben auch an verschiedenen Stellen gleichzeitig zu nutzen und darüber dann eben auch miteinander zu kommunizieren.
Okay, dann versuchen wir uns doch jetzt mal die Unterschiede bzw. auch die Gemeinsamkeiten von EFA und EPA klarzumachen. Schauen wir dafür auf folgende Fragen, die ich Ihnen beide gerne im Wechsel stellen möchte. Beginnend mit der Frage an Sie, Herr Wolf, welche Daten beinhaltet eine Fallakte und was beinhaltet die EPA?
Die Frage kann ich insofern recht einfach beantworten, weil die Frage, welche Daten enthalten sind, im Grunde für beide Lösungen gleich sind. Wir kommen sicherlich nachher noch dazu, wer denn Daten einstellt, aber letztendlich sind beide Systeme, die EFA und die EPA, in der Lage, medizinische Dokumentationsdaten aufzunehmen. Letztendlich ist dort alles denkbar, Anamnesedaten, Diagnosedaten, Therapiedaten, Vitaldaten etc., dass all diese Formen von Daten erfasst werden können. Die Entscheidung letztendlich, welche Daten, egal in welchem der beiden Systeme, eingestellt werden, liegt bei denen, die die Systeme befüllen. Da kommen wir nachher nochmal zu. Das kann in beiden Fällen natürlich der Arzt sein. Das kann im Fall der EPA auch der Patient selber sein. Das ist bei der EFA anders. Da werden wir aber sicherlich im Detail nachher zukommen.
Auf jeden Fall. Auf die EFA gehen wir gleich noch detaillierter ein. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Vergleich. Herr Fischer, wer befüllt die EFA mit Daten? Und wer tut das denn bei der EPA?
Also in beiden Fällen ist es so, dass dort eben elektronische Dokumente abgelegt werden. Das ist nicht, beides sind Dokumenten, also wir nennen das dokumentenzentrierte Ablagesysteme. Es können sowohl strukturierte als unstrukturierte Daten sein. Auch da nochmal vielleicht der Unterschied. Wir sprechen von bei Fließtexten von unstrukturierten Daten und es gibt eben auch die Möglichkeit, sogenannte medizinische Informationsobjekte im Vorfeld zu definieren. Die haben den Vorteil, dass nicht nur die Menschen sie lesen können, die damit zu tun haben, sondern auch die Maschine sie direkt verarbeiten kann. Und wenn ich dann mehrere Laborbefunde im zeitlichen Verlauf zu einer Patientin habe, dann ist es eben möglich, dass ich sie dann mit aus der Akte heraus lese und sie im zeitlichen Verlauf dann auch darstellen kann. Das ist der Vorteil von strukturierten Datenelementen. Aber wir kennen das, glaube ich, aus unserem Alltag inzwischen. Also das können PDF-Dokumente sein, das können Bilder sein, die ich dort einstelle. Aber eben, wie gesagt, auch diese medizinischen Informationsobjekte, dahinter steckt eine Technologie, die nennt sich FHIR. Das wird in dem Zusammenhang auch relativ häufig genannt.
Können Patientinnen und Patienten bei der EFA selbst entscheiden, wer welche Daten einsehen kann? Und wie ist das bei der EPA, Herr Wolf?
Also letztendlich kann man erstmal insofern die Sorge nehmen, dass dort Zugriffe passieren würden, ohne dass der Patient einen Einfluss hat, weil generell in diesen Systemen wird die Zustimmung, ob seine Akte genutzt wird und welche Daten gesehen werden, immer vom Patienten getroffen. Ja. Im Moment ist es bei beiden Systemen ein Alles oder Nichts bezogen auf einen Leistungserbringer. Also wenn wir jetzt mal konkret sagen, eine Ärztin, ein Arzt. Ich möchte als Patient, dass diese oder dieser meine Daten sehen, dann berechtige ich die Ärztin oder den Arzt und dann haben die auch kompletten Zugriff auf meine Daten. Das ist bei der elektronischen Patientenakte in klarer Diskussion, das in Zukunft zu differenzieren. Bei der EFA sieht es ein bisschen anders aus. Dieses Alles oder Nichts hat auch damit zu tun, dass ja die EFA, das steckt ja im Namen Fallakte, auf einen Behandlungsfall bezogen ist und man dann schon, wenn ein Arzt an meiner Behandlung partizipieren soll, möchte, dass der Arzt auch einen umfassenden Blick auf meine Falldaten und meinen Behandlungszustand oder überhaupt meine Situation in der Fallbehandlung sieht. Da in der EPA ja viel, viel mehr Daten liegen können, auch Daten, die ich als Patient meine, ich stelle die mal ein. Daten von älteren Fällen, irgendwann mal von vor 10 Jahren, ist es sicherlich bei der EPA dann ganz, ganz dringend notwendig, dass man für einen Behandlungsfall, der jetzt vielleicht ansteht oder seit ein paar Wochen akut ist, viel differenzierter sagen kann, dass die meine Daten überhaupt sehen sollen, wo ich also möchte, dass sie Zugriff haben, ich sehr wohl differenzieren kann, welche alten Fälle, welche persönlichen Daten von mir noch nicht gesehen werden.
Jetzt soll die EPA flächendeckend etabliert werden. Im Idealfall verfügen bis zum Jahr 2025 bis zu 80% der gesetzlich Versicherten über eine EPA, so das BMG. Warum brauchen wir denn elektronische Fallakten, wenn wir doch bald alle eine EPA haben, Herr Fischer?
Die elektronischen Fallakten haben, wie Herr Wolf gerade schon dargestellt hat, einen wesentlichen Vorteil, dass sie sich nämlich auf den aktuellen akuten Behandlungsfall beziehen. Und da sind eben ja behandlerübergreifend, was weiß ich, der niedergelassene Arzt, der Facharzt, das Krankenhaus, die den Patienten in kurzer Abfolge miteinander behandeln, sind die relevanten Daten hinterlegt. Und am Ende dieses Behandlungsprozesses wird das Ganze dann auch geschlossen und nach einer Wartezeit die Fallakte wird dann auch wieder gelöscht. Das heißt also, da ist also nur für die Zeit der gemeinsamen Behandlung eben diese Datensammlung dann verfügbar. Im Moment ist es so, dass wir aus der Perspektive jetzt mal einer Ärztin, eines Arztes, die Situation haben, dass eine Patientin kommt in einem bestimmten Behandlungsumfeld. Man hat sich in der Region darauf verständigt, mit den Physiotherapeuten und dem ambulanten Pflegedienst gemeinsam bei dieser bestimmten Erkrankung, nehmen wir mal eine demenzielle Erkrankung, zusammenzuarbeiten und den Patienten halt integriert gemeinsam zu versorgen. Das kann ich in einer elektronischen Fallakte ablegen und kann eben zum Beispiel auch den Pflegedienst und auch die Physiotherapie entsprechend mit einbinden. Da hat im Moment das elektronische Patientenaktensystem noch eine Grenze, weil dort im Prinzip nur Ärzte aus niedergelassenen Praxen oder aus Krankenhäusern zugreifen können. Das ist im Moment ein wesentlicher Unterschied. Das Zweite ist, wir haben tatsächlich noch relativ wenige Versicherte, die eine elektronische Patientenakte haben. Ich merke auch, dass sich die niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser schwer damit tun. Also ich habe eine elektronische Patientenakte, aber ich habe sie tatsächlich noch nicht nutzen können für die Kommunikation zwischen meinem Hausarzt und Fachärzten, weil einer von den beiden eben dort nicht angeschlossen war. Und die elektronische Fallakte, dazu kann aber Herr Dr. Wotz noch ein bisschen mehr erzählen, bietet eben einen relativ einfachen Zugriff über eine Webschnittstelle, die gut gesichert ist. Auch das Ganze ja vielleicht kurz gleich nochmal erläutern, Stefan, wo man eben doch schneller drauf zugreifen kann. Und insbesondere, wenn ich eine feste Zusammenarbeit in der Region habe, ist das eine Möglichkeit, wesentlich mehr Patienten dann auch in die elektronische Fallakte mit reinzuholen und darüber zu behandeln.
Ich denke, wenn ich das Feld, weil du gerade mit dem Ball auch rübergespielt hast, Burkhard, erweitern darf, ich glaube, das Thema Webportal ist da der nennenswerte Hinweis. Also wir gehen auch über die Telematik-Infrastruktur, das heißt alles, was die TI, um sie mal abzukürzen, mitbringt, nutzen wir für den Zugriff. Der Arzt braucht aber keine Integration in sein PVS-System im niedergelassenen Bereich oder ins KIS-System. Er kann wirklich über eine Web-Oberfläche, über ein Portal auf die Patientenfallakte zugreifen. Wie gesagt, hochsicher über den geschützten Zugang der Telematik-Infrastruktur. Das ist ein ganz niederschwelliger Zugang zu den Daten.
Also muss ich jetzt meinen eingangs beschriebenen Arbeitstitel EFA versus EPA wieder revidieren?
Ja, revidieren nicht. Also wir haben, finde ich, was ja auch nicht schlecht ist, gezeigt, es gibt schon viele Gleichheiten. Ja, es geht erstmal um die Frage, wie Dokumente abgelegt werden, welche das sind. Im Moment auch noch das Berechtigungssystem, viele Gleichheiten. Aber wie Herr Fischer gerade schon sagte, wir müssen, glaube ich, nochmal einen, und ich glaube, man muss sagen, den großen nennenswerten Vorteil herausstellen. Der eine, schon genannt gerade, ist der Fallbezug. Die Daten in der Fallakte werden konkret für einen Behandlungsfall vorgehalten und werden danach auch gelöscht. Wenn man diese Daten weiterhin braucht, sind die in den Primärsystemen verfügbar und wir kommen vielleicht nachher nochmal zu. Gerade deswegen könnte eine Fallakte auch eine Basis sein, für den Patienten zu entscheiden, welche Daten aus der Fallakte möchte ich am Ende meines Behandlungsfalls in meine EPA übernehmen. Also auch die große Frage, wie füttern wir die EPA mit Daten, könnte für mich die elektronische Fallakte ein ganz hervorragendes Vehikel sein. Der zweite sehr, sehr große Unterschied, Sie hatten ja eingangs die Frage gestellt, wer füllt Daten ein? Und ich habe gesagt, in beiden Fällen kann das der Arzt tun. Aber der nennenswerte Unterschied ist, im Fall der elektronischen Fallakte, auch nett, Fall der elektronischen Fallakte, muss es der Arzt tun oder die Ärztin. Ja, also diese Akte ist nur zum Einstellen von Dokumenten für die Leistungserbringerseite gedacht. Der Patient kann dort keine Dokumente einstellen. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn ein Arzt in der Behandlung berechtigt wird für die Fallakte, sieht er dort nur Dokumente, die von Kolleginnen und Kollegen eingestellt sind, die im Allgemeinen auch im Primärsystem vorhanden sind, aber relevant sind für die Behandlungskette etc. Und von der Seite ist, wenn man mal den Begriff Forensik nehmen will, der Daten, klar, es sind valide Daten, es sind arztgeführte Daten, die sollten vollständig sein, wenn der Arzt vernünftig gearbeitet hat etc. Wohingegen bei der EPA wir ja heute noch in der Situation sind, dass zwar auch Ärzte berechtigt werden können, Daten einzustellen, darum eine Antwort am Anfang, aber es auch ganz nennenswert gedacht ist, dass der Patient Daten einstellt. Der Patient ist da völlig frei, was er an Dokumenten einstellt und dann ohne den Fallbezug sich natürlich historisch über Jahre, ich möchte es durchaus mal nennen, ein Sammelsurium von Daten ergeben kann. Und dann habe ich eine Riesenliste an Dokumenten, die, wo man nicht originär erkennen kann, zu welchem Behandlungsfall gehört welches Dokument, wo ich nicht einfach erkennen kann, was hat ein Arzt eingestellt, was hat ein Patient eingestellt. Und jetzt bin ich in einer konkreten Behandlungssituation als Arzt und muss für mich erstmal erkennen, welche dieser Daten sind denn für diesen Fall, in diesem Behandlungsfall gerade relevant. Ja. Also von daher, wir haben am Anfang auch stark, was wichtig ist, über die Technik und die Basis und die Struktur geredet. Da ist vieles ähnlich, was ich denke, was gut ist, um die Lösung irgendwann auch zusammenzubringen und zu integrieren. Aber dieser nennenswerte Unterschied, wo kommen die Dokumente her, nämlich bei der EFA nur von Leistungserbringern bezüglich Validität, Bezug auf den konkreten Fall, Relevanz für diesen konkreten Fall, haben wir Stand heute erstmal einen wirklich großen Unterschied zu verzeichnen.
Sprechen wir über einen konkreten Anwendungsfall, das virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen. Hier nutzt man elektronische Fallakten. Wie funktioniert das hier konkret, Herr Fischer?
Beim virtuellen Krankenhaus Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die elektronische Fallakte benutzt wird, um für Telekonsile, das ist also der wesentliche Anwendungsfall im virtuellen Krankenhaus, klinische Dokumentationen, die zu diesem Konsil gehören, untereinander auszutauschen. Das Ganze kann initiiert werden von demjenigen, der das Konsil anfragt und kann dann eben zu dieser Anfrage dann entsprechende Vorbefunde seitens der, ja, also von seiner Seite aus für den einzelnen Patienten, für die Patientin dort hinterlegen. Und dann kann ein konsilgebender Arzt, ein konsilgebendes Krankenhaus auf der Basis der Anfrage zunächst einmal, aber dann auch nach dem zweiten Schritt dann auch auf der Basis der vorliegenden Dokumente entscheiden, ob es dort dann weiterhelfen kann und das entsprechende Konsil geben kann. Das Konsil selbst wird dann unmittelbar in die Fallakte rein dokumentiert. Das heißt also, wir haben in der Regel dort strukturierte Konsilberichte. Diese Konsilberichte werden ergänzt, ausgefüllt, gemeinsam häufig eben vom Anfragenden und von konsilgebenden Arzt, von der Ärztin. Und auf diese Art und Weise bekommen wir und wächst dann relativ schnell entlang dieses Konsils dann die Dokumentation. Und idealerweise ist es so, dass am Ende des Telekonsils, also das wird in der Regel auch über Videokonsile dann entsprechend umgesetzt, entsteht dann eben eine abgeschlossene Dokumentation, mit dem dann der Anfragende, die Anfragende dann direkt weiterarbeiten kann. Man hat dann nicht nur den entsprechenden Rat bekommen, den man vielleicht auch übers Telefon hätte bekommen können, sondern es liegt gleich eine schriftliche Empfehlung in Bezug auf die Patientinnen und Patienten vor. Und diese Empfehlung kann ich dann in mein Krankenhausinformationssystem oder in mein Praxisverwaltungssystem auch direkt übernehmen, mit in meine Dokumentation übernehmen und habe dann dort an auch an dem Platz, an dem ich üblicherweise die Dokumente habe für die Behandlung meiner Patientin, dann eben auch den Konsilbericht und kann damit dann entsprechend weiterarbeiten.
Herr Wolf, wie gewährleistet die EVA rein technisch, dass sich Daten einrichtungsübergreifend einsehen und austauschen lassen?
Ja, ich glaube, das kann man jetzt eben nicht ganz einfach erklären, weil der Austausch findet eben nicht statt, indem Dokumente hin und her geschickt werden und man nicht genau weiß, hat man die richtigen Zieladressen erreicht und ist es wirklich angekommen etc., sondern sie werden für die Dauer des Behandlungsfalls persistiert in der Fallakte. Ja, es hört sich lustig an, wenn man sagt, temporär persistiert, aber für diesen temporären Zeitraum der Behandlung sind sie wirklich persistent in einer Akte abgelegt, die an der Behandlungskette Beteiligten, sofern vom Patienten freigegeben, bekommen alle den Zugriff, wie vorhin erklärt, über den sicheren Weg der Telematik-Infrastruktur. Und insofern greifen alle wirklich auf diesen Topf der Behandlungsakte zu und sehen jederzeit alle Informationen und Dokumente, die dort von den an der Behandlung Beteiligten eingestellt werden. Ja. Also das geht jetzt so weit, dass jetzt, wenn wir nicht nur über Dokumente reden, Herr Fischer hat erwähnt, viele Informationen dort werden inzwischen jetzt im Bereich virtuelles Krankenhaus als Beispiel strukturiert abgelegt. Wir sind inzwischen so weit, auch bildgebende Daten dort zu verlinken. Das heißt, man kann eine Fallakte ganz einfach mit einem DICOM-Server verknüpfen. Und wenn man mal so Zwecke nimmt im virtuellen Krankenhaus wie die therapierefraktäre Herzinsuffizienz, wo sehr relevant ist, Bilddaten, kardiologische, also Herzkatheteraufnahmen etc. zu bekommen und vielleicht sogar schon zu entscheiden, macht das Konsil Sinn, also auch sowas, Anamnesedaten im Vorfeld zu bekommen für Behandlungszentren, um zu schauen, können wir dort was beitragen? Können wir dem Krankenhaus in der Fläche oder dem niedergelassenen Arzt, dem Kardiologen, wo der Patient in Betreuung ist, helfen? Diese Daten werden dann auch in der Fallakte abgelegt und durch Klick auf diese Links der bildgebenden Daten werden sie auf dem DICOM-Server auch in dem Webportal über einen DICOM-Viewer dem Arzt angezeigt. So, da wird gar nichts hin und her geschickt. Die Sachen liegen zentral in der EVA oder in einem DICOM-Server neben der EVA und werden quasi nur zur Anzeige gebracht lokal. Aber es ist immer die Sicherheit da, dass alle Behandelnden lokal zentriert auf dieser temporär angelegten Fallakte arbeiten.
Wenn es um Datenaustausch geht, steht natürlich auch immer die Frage nach der Sicherheit im Raum. Herr Fischer, wie gewährleistet man bei der EVA den sicheren Austausch der Daten?
Also das Erste hat Herr Wolf jetzt gerade schon beschrieben, die Daten werden gelöscht, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das ist, glaube ich, schon mal ein sicherer Ansatz. Ich meine, man kennt es vom Smartphone vielleicht mit Snapchat. Einmal angeguckt, ist es weg. Ganz so ist es hier an der Stelle nicht, sondern es ist dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo der Behandlungsfall abgeschlossen ist, dann nur noch eine gewisse Zeit, wo man dann auch diese Entscheidung vielleicht nochmal revidieren kann. Und dann sind die Daten aber auch tatsächlich gelöscht. Es kann danach dann niemand mehr auf diese Daten zugreifen, der nicht darauf, also es kann niemand mehr darauf zugreifen, sie sind gelöscht. Das Zweite ist, wir benutzen gesicherte Kommunikation an der Stelle. Das heißt also, sämtliche Verbindungen, die zwar über das Internet laufen, sind abgesichert, das heißt nur über die entsprechenden gesicherten Kanäle dann auch zugreifbar und nutzbar. Das dritte ist, wir haben es mit klar definierten elektronischen Identitäten, digitalen Identitäten zu tun. Das ist auch wieder ein technischer Begriff, aber es ist so, dass Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten werden registriert und müssen sich zunächst einmal ausweisen gegenüber dem System und dem zum Beispiel virtuellen Krankenhaus als einem Anwender und werden nur dann dort entsprechend zugelassen. Und ich habe also die Sicherheit, dass wenn ich jemandem Zugriff gewähre, dass er wirklich zu diesem Kreis der registrierten Nutzer auch gehört und damit dann auch die Sicherheit habe, dass nur diejenigen, die dort Zugriff haben sollen, darauf zugreifen können. Aber das ist noch nicht genug. Für jeden einzelnen Patienten, für jeden einzelnen Fallakte wird dann nochmal festgelegt, wer sind denn die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, die mitbehandelnden Physiotherapeuten und Pflegekräfte. Und nur diese haben dann auf diesen einen Fall den entsprechenden Zugriff. Und alles das erfolgt mit Zustimmung des Patienten. Das heißt also, ich als Versicherter habe immer die Möglichkeit, oder werde immer am Anfang gefragt, bin ich damit einverstanden, dass die eben genannten Ärztinnen, Ärzte, pflegende Physiotherapeuten Zugriff haben. Dann wird aber so ganz genau der persönliche behandelnde Arzt und die Physiotherapeuten ausgewählt und nur die haben dann Zugriff auf meine Fallakte und können dort die entsprechenden Dokumente einstellen. Und damit ist dann auch sowohl das Thema Datenschutz gewährleistet, das heißt also meine Selbstbestimmung als Patientin, als Patient kann ich sicherstellen, als auch das Thema ärztliche Schweigepflicht an der Stelle. Nur diejenigen, die von dem behandelnden Arzt ausgewählt werden als an der Behandlung Beteiligte, haben dann eben für diese eine Patientin, für den einen Patienten Zugriff auf die entsprechenden hinterlegten Behandlungsdaten.
Jetzt sind wir alle gut aufgeklärt, hoffe ich. Wir wissen, was die EFA ist, was die EPA kann, wo die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede liegen. Zum Schluss jetzt noch an Sie beide die Frage, woran liegt es denn, dass elektronisch geführte Akten in Deutschland immer noch nicht etabliert sind, beziehungsweise es bis hierhin so lange gedauert hat?
Also sicherlich ist ja erstmal viel Zeit verloren gegangen in der Definition und Umsetzung der elektronischen Patientenakte. Und wie immer, wenn sowas dauert, Anfang war, finde ich, eine positive Bewerbung auch in der Öffentlichkeit. Und dann kommt es nicht richtig. Und dann sind einige Kassen vorgesprochen mit Lösungen, was prinzipiell eigentlich gut war. Aber ich glaube, es ist in Summe ein Stück weit eine Unsicherheit entstanden. Dem will man aber jetzt begegnen durch das sogenannte Opt-out-Modell. Das heißt, wir bekommen alle die Akte und ich muss schon explizit sagen, ich möchte es nicht mehr. Das ist aber sicherlich ein Grund, warum das passiert ist. Ja, es ist auch letztendlich aus diesen Gründen nicht so die Akzeptanz auf Seiten der Leistungserbringer, der Ärztinnen und Ärzte. Ich glaube, das ist auch eben genau der wichtige Punkt, wo wir nochmal über eine Koexistenz der Lösung reden müssen, weil ich glaube, wir haben ja herausgestellt, dass in der elektronischen Fallakte es viele gute Argumente und Gründe gibt, warum Leistungserbringer sie anwenden, mit der Sicherheit, die Daten kommen von Kolleginnen und Kollegen, sie sind fallvalide etc. Und wir müssen bei der Patientenakte sicherlich, um sie mehr auch auf die Behandlungsseite zu bringen, noch Lösungen finden, dann für die Leistungserbringer zu strukturieren. Ein Leistungserbringer muss sehen, welche von den potenziell vielen, vielen Informationen, die ich in einer Patientenakte finde, sind für meinen Behandlungsfall relevant. Welche kommen von Kolleginnen und Kollegen, die kann ich vielleicht erstmal anders einschätzen als das, was Patienten eingestellt haben, was auch seine Berechtigung hat. Ein Patient muss selbstbestimmt entscheiden können, was aus seinem Zutun relevant sein kann für seine Behandlung und wichtig ist. Aber ein Arzt muss ja in der Lage sein oder eine Ärztin, das zu unterscheiden. Ja. Ich glaube, an der Stelle sind einfach noch ein paar strukturelle Verbesserungen zu erzielen. Und dann müssen wir es schaffen, diesen Knoten zu durchschlagen, dass, wenn ein Patient die elektronische Patientenakte nutzt, er auch möglichst viele Informationen dort vorfindet, die ihm relevant sind. Eine Chance hat, wenn der Ärztin sagt, bitte stellt was ein, dass das auch passiert. Und Ärztin, Ärzte nicht sagen, ich bin aber nicht dabei. Also es muss dann irgendwie ans Fliegen kommen. Ja? Indem wir einfach alle dazu bringen, mitzumachen. Ich möchte nochmal, bevor ich an Herrn Fischer übergebe, nochmal sagen, gerade da glaube ich wirklich ganz fest, es geht überhaupt nicht um ein Gegeneinander. Wir reden über zwei Welten. Also die EFA ist verbindet die Primärsysteme, die Leistungserbringer, um eine durchgängige, effiziente Behandlungskette und Qualität zu bringen. Die EPA ist patientengeführt und soll ihm die Chance bieten, alles zu sammeln, was der Patient für relevant erachtet. Und ich glaube, gerade da kann die EPA das Vorspülbecken oder der Kern sein, aus dem ein Patient nach einem Behandlungsfall sagen kann, wunderbar, hier habe ich ja schon mal die Dinge gebündelt von Ärzten, das und dieses und jenes hätte ich gern übernommen oder ich hätte gern den Behandlungsfall in meine Akte übernommen und als solchen dort abgelegt. Also ich glaube einfach, die EPA kann auch wirklich ein Katalysator für die EPA sein, um dort eine Datenbefüllung zu erreichen.
Herr Fischer, wollten Sie noch eine kleine Sache ergänzen? Sie hatten gerade schon angesetzt.
Ja, gerne. Also vielleicht mit einer kleinen Geschichte, die Herr Dr. Wolfe auch kennt, nämlich wie schnell und effektiv es sein kann, auch ad hoc eine Anwendung mit einer elektronischen Fallakte aufzusetzen. Das war im März 2020, wir wissen alle, da kamen die ersten Corona-Fälle und seinerzeit ist es so gewesen, dass wir angesprochen worden sind, ob wir unterstützen können dabei, wenn die Universitäten in Aachen und in Münster dort einen schnellen Konsildienst für Intensivmediziner anbieten, die Erfahrungen, die zunächst einmal da in den Zentren in Aachen und in Münster gesammelt worden sind, dann eben auch an Krankenhäuser weitergegeben werden können, die Patienten aufnehmen und eben nicht diese Patienten dann automatisch nach Aachen oder nach Münster hätten verlegt werden müssen. Und das aufzubauen hat genau 7 Tage gedauert. Das heißt also, man kann mit einer solchen elektronischen Patientenakte das zwar auch realisieren, aber wir hätten es niemals geschafft, alle Intensivpatienten, die ja dann auch häufig schon gar nicht mehr ansprechbar waren, mit einer elektronischen Patientenakte auszustatten. Die elektronische Fallakte kann ad hoc ausgestellt, angelegt werden und dann auch dafür genutzt werden. Und wie gesagt, also von der Idee, das war irgendwie montags bis zum Start eines solchen Systems, hat es genau 7 Tage gedauert. Und es geht also damit wirklich sehr schnell, eben die miteinander kommunizierenden Ärzte, in dem Fall waren es eben die Intensivmediziner, zusammenzubringen. Und das hat ab dem Zeitpunkt jede Woche zig Videokonsile gegeben, wo eben die Erfahrungen aus Aachen und Münster weitergegeben worden sind. Am Ende waren es dann 40 Krankenhäuser, die in Nordrhein-Westfalen auf diese Art und Weise regelmäßig ihre Patienten vorgestellt haben, mit den Intensivmedizinern in Aachen und in Münster durchgesprochen haben. Und es war einfach eine sehr effiziente Möglichkeit, das Wissen an der Stelle dann auch miteinander zu teilen.
Definitiv, auf jeden Fall eine Erfolgsstory, wie das virtuelle Krankenhaus während der Pandemie helfen konnte und letztendlich auch Leben gerettet hat. Die ZDG hat das ja auch unterstützend begleitet. Vielen Dank Ihnen beiden, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Ihnen und dem Verein Elektronische Fallakte alles Gute. Und ich hoffe, dass wir nicht in 5 Jahren hier sitzen und die gleichen Fragen stellen, sondern elektronische Akten dann schon lange etabliert sind.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Vielen lieben Dank, alles Gute.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.